Ich bete nochmal mit uns. Jetzt bleiben wir dazu sitzen. Jesus, möchte dir danken, dass du Gnade geschenkt hast und dass wir uns darauf verlassen dürfen, dass du uns dein Wort auslegst und dürfen uns darauf verlassen, dass du mitten unter uns bist. Und deshalb bitten wir dich, Herr, dass du selbst redest, dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest, dass wir die Segnungen, die du für uns vorbereitet hast, erkennen. Amen. Amen. Wir lesen heute, oder wir betrachten heute eins der spannendsten Gleichungen, die in der Bibel zu finden sind. Wir wissen von dieser, wir lesen ja weiter im Jakobusbrief und wir wissen aus der Geschichte, dass auch ein Mensch wie Luther Probleme mit diesem Text gehabt hat, der jetzt kommt. Weil Luther hat ja die Werkgerechtigkeit, die wir so nennen, wo es um Menschen geht, die sagen, wenn ich genug gute Werke tue, dann komme ich in den Himmel. Das ist ja das, wogegen Luther interveniert hat, was er abgelehnt hat. Und dieser Jakobusbrief spricht jetzt gerade von dieser Gerechtigkeit aus Werken. Das hat Luther natürlich abgelehnt, weil das so forciert wurde und weil das in bare Münze umgesetzt wurde. Da haben viele Menschen viel Geld mitverdient, sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer in den Himmel springt. Das war ein völlig gängiger Satz. Das war nicht, das ist es teilweise noch bis heute für viele. Und wir sehen viele Irrlehren, die auf diese Werkgerechtigkeit, die sagen, ihr müsst tun, ihr müsst was tun, dann kommt ihr in den Himmel. Wir sehen das sehr ausgefeilt heute noch bei den Zeugen Jehovas, die sagen, und wenn ihr müsst einen Tag in der Woche, müsst ihr zum Türdienst gehen, also von Tür zu Tür gehen und unseren Wachturm verteilen, sonst seid ihr keine richtigen, ich weiß nicht, ob sie sich Christen nennen oder so sagen wahrscheinlich, sonst seid ihr keine richtigen Zeugen. Also so ist das heute ein ganz spannendes Thema, weil es eigentlich, oberflächlich gesehen, dieser Text darauf hinweist, ihr müsst was tun dann. Aber wir wollen gucken, was hier wirklich drin steht. Wir sehen, wo ich Sefter gerade vor meinen Augen habe, wissen wir auch, dass andere Religionen da sehr, dass es bei anderen Religionen auch so ist. Also nicht nur im Islam, auch im Hinduismus muss der Mensch sich immer von sich aus zu Gott wenden und irgendwas Gott bringen. Und wir lesen das in der Schrift, in der Bibel, dass wir Gott gar nichts bringen können. Jesus macht ein Beispiel, macht ein Gleichnis. Und wenn ihr alles getan habt, habt ihr nichts getan. Auf jeden Fall nichts, was uns Gott näher bringt oder in die Herrlichkeit bringen würde oder was uns retten würde. Deshalb ist es sehr spannend heute. Ich muss mich beeilen. Das ist ein recht langer Text. Was nützt es, wir lesen Jakobus 2, Vers 14 bis 26. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige, was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Wenn es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke, zeig mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Du glaubst, dass Gott nur einer ist? Das tust du recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ist nicht ebenso auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einen anderen Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Soweit. Und wie ich es gerade schon sagte, es kommt ein spannendes Thema. Hier geht es um die Auswirkungen. Um Auswirkungen des Glaubens. Dieser Text wird sehr oft missverstanden, dass wir aufgerufen werden zu werken. Aber hier werden wir gleich drauf kommen, ist eine Gleichung findet hier statt. Wir lesen das schon im ersten Vers, wenn hier steht, was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glaube, hat keine Werke. Kann etwa der Glaube ihn retten? Das Ungewöhnliche dabei ist ja, oder das Brisante dabei ist ja, dass das eigentlich unserem Glauben widerspricht. Wenn wir den Vers isoliert lesen würden, der widerspricht ja unserem Glauben und auch dem Zeugnis der Bibel. Die Bibel sagt, Epheser 2, Vers 8, durch Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben, nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Und dann sagt er, nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme. Und hier ist scheinbar, sagt Jakobus hier das Gegenteil. Aber das ist nur oberflächlich betrachtet. So, er sagt, wenn jemand sagt, er habe Glaube, aber keine Werke, das ist die Gleichung, die Jakobus hier in Frage stellt. Also wir haben das gerade schon gelesen, dass der Glaube ohne Werke eigentlich nutzlos ist. Ein Glaube bringt Werke. Und wenn wir hier sagt, dass das Werke retten, dann ist das so isoliert gesehen nicht richtig. Wir sehen in Apostelgeschichte 16,31, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein ganzes Haus. Apostelgeschichte 16, Vers 31. Glaube. Immer Glaube. Jetzt ist es so, dass der rettende Glaube Werke hervorbringt. Auf gar keinen Fall andersrum. Auf gar keinen Fall bringen Werke Glaube hervor, sondern der Glaube bringt Werke hervor. Zwingend. Nicht andersherum. Und Jakobus beschreibt jetzt in den nächsten Versen, wie unmöglich rettender Glaube ohne Werke ist. Er sagt, das gibt es gar nicht. Es gibt gar keinen Glauben ohne Werke. Und er schreibt, dass es absurd ist, an zwei Beispielen. Oder wie absurd das ist, wie absurd, wie unmöglich Glaube ohne Werke ist, an zwei Beispielen. Vers 15, 16. Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihm, geht hin um Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige, was nützt es? Das haben wir jetzt theoretisch verstanden, ja? Was nützt das? Ihr müsst euch diese Situation mal in Neuzeit vorstellen, die Paulus hier beschreibt. Wir gehen im Hagen am Bahnhof vorbei und da sitzt ein Obdachloser, ein Penner, sitzt an der Straße. Haben wir alle schon gesehen. Und was machen wir da? Wir geben dem jetzt ein paar salbungsvolle Worte mit, sagen jetzt, Gott möge dich segnen, mein lieber armer Mensch, und gehen weiter. Das meint er hier. Das ist ein Glaube ohne Werke. Das nützt dem armen Mann, diese salbungsvollen Worte nützen dem armen Mann in dem Moment gar nichts. Und das sagt er hier, Jakobus. Also keine Theorie, keine schlauen Sprüche halten, sondern da muss was hinter sein, da muss ein Werk hinter sein. Er sagt, es ist nutzlos. Mit dem Penner wissen wir das. Was meint ihr, was der Penner gucken würde, wenn wir dem das sagen? Wenn wir sagen, immer, du bist ja ein ganz netter Kerl und Gott möge dich segnen und gehen weiter. Da würde er sagen, der würde meinen, er wäre vom Zug überfahren worden. Der Penner wäre ziemlich verwirrt, oder der Obdachlose, wenn das nicht aufgrund seines Alkoholkonsums vorher schon war. Aber der wird sich schütteln. Wir sagen, was sollte das denn jetzt? Was soll das? Und das stellt Paulus hier in Frage. Wenn ihr glaubt, dann handelt ihr auch entsprechend. Dann tut auch was, damit Frucht entsteht. Frucht bei dem Penner würde entstehen, wenn ich ihm, ich weiß, dass es nicht der Weisheit letzter Schluss ist, aber wenn ich ihm 1 Euro oder 2 Euro gebe, am besten ein Stück Brot oder ein Brötchen oder irgendwie so, das wäre ein Glaube, der nicht ohne Werke wäre. Da wüsste der, aha, da kann ich mir jetzt was Neues zu trinken kaufen. Im schlechtesten Fall und im besten Falle kann ich mir dann was zu essen kaufen. Und das ist das Beispiel, was er hier auf neu angewendet. Und Paulus sagt mit seinem Beispiel, solchen Glaube nur durch salbungsvolle Worte, der ist nutzlos. Der ist nur theoretisch. Also ein Glaube, sagt er, der keine Auswirkungen im Werk hat. Also nicht, er spricht hier nicht von den lebensverändernden, von den uns verändernden Glauben. Das ist noch ein gesonderter Fall. Aber von dem, was unsere Hände tun, davon spricht er. Und ein Glaube, der unsere Hände nicht bewegt, der ist ein Glaube ohne Auswirkungen und der ist nutzlos. Er sagt, Glauben werden Taten folgen. Glauben werden Taten folgen. Und lasst uns das immer daran denken, ich werde das wahrscheinlich noch ein paar Mal heute sagen, immer so, Glauben werden Taten folgen und nicht andersrum. Das ist entscheidend, dass wir das wissen. Sonst kommen wir in ein Hamsterrad und wir tun und tun und tun und tun und tun und brechen irgendwann zusammen. Aber es hat mit Glauben nichts zu tun. Wir haben dann viele schöne Dinge getan, viele gute Dinge getan, aber es hat mit Glauben unter Umständen nichts zu tun. Er sagt, Jakobus geht hier noch weiter, er sagt hier, oder er schreibt hier, dass solcher Glaube für unsere Mitmenschen nutzlos ist, wie Jakobus an seinem Beispiel beschrieben hat und wie ich es gerade am Beispiel des Penners beschrieben habe. Wenn ich salbungsvolle Worte sind in dem Falle nutzlos. Ein solcher Glaube, der die Hände nicht bewegt, ist für die Person, die glaubt, nutzlos und für das Umfeld auch nutzlos. Wortlos. Nützt gar nichts. Und wir berufen uns oft darauf, dass wir sagen, ja, da wollen wir dann mal für beten und ziehen uns dann innerlich zurück. Jetzt haben wir ja alles getan eigentlich. Aber wenn keiner nach Matthias hingeht, dann nützen uns die ganzen Worte für Matthias gar nichts. Das sage ich mir auch. Das muss ich mir auch sagen. Wir können Matthias die schönsten Briefe schreiben, wenn keiner dahin geht, oder die schönsten Telefonate, wenn keiner dahin geht, ist das für Matthias nutzlos. Ist unser Glaube für Matthias nutzlos. Es ist ein Zeugnis unseres Unglaubens und ich will es nicht auf die Spitze treiben, es ist nutzlos. Es nützt uns nichts, es nutzt Matthias nichts. Solch ein Glaube, der nicht unsere Hände bewegt oder unsere Füße bewegt. Salomo hat geschrieben, was seine Hand zu tun sieht, das tue. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr beten für Matthias. Aber das heißt, dass wir dann zwingend auch dann dahin gehen nach Matthias. Auch wenn wir keine Lust haben. Ist so. Aber die Kraft und die Freude, dahin zu gehen, auch wenn wir keine Lust haben, kommt von unserem Herrn. Weil wir machen das ja zu seiner Ehre. Wir machen das als Zeugnis, weil er uns geändert hat. Weil wir seine Kinder sind, weil wir andere Maßstäbe haben. Deshalb gehen wir. Deshalb bewegen wir unsere Hände. Weil wir nicht um uns selbst zentriert sind. Also, ich komme zurück. Solch ein Glaube, sagt Jakobus, rettet nicht. Er sagt im 17. Vers, so ist auch der Glaube, oder man kann sagen, so ist auch solch ein Glaube, der die Hände nicht bewegt, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Da kann ich nur eins zu sagen, oder da kennen wir aus der Schrift nur eins. Toter Glaube gleich toter Mensch. Toter Glaube gleich toter Mensch. Aber Jesus hat uns auferweckt aus den Toten. Lesen wir im Epheser 2, im ersten Vers. Auch euch, die ihr tot wart in Sünden und Vergehungen, hat er nicht tot gelassen, sondern steht, hat er mit dem Christus lebendig gemacht. Epheser 2, Vers 1. Auch euch, die ihr tot wart, also das ist ja das Geheimnis dabei. Wir waren ja tot. Aber er hat uns lebendig gemacht. Und Gott hat uns nicht lebendig gemacht zu unserer eigenen Ehre, sondern er hat unsere Hände und unsere Beine auch lebendig gemacht. Um sie zu benutzen zu seiner Ehre. Dafür. Und das zeugt von unserem Glauben. Unsere Hände zeugen von unserem Glauben. Ich kann mich an ein Beispiel erinnern, was ich hörte, ist schon viele Jahre her, von einer Firma, wo einer viele fromme Worte gesagt hat, aber er hat nichts getan. Und das war so ein mieses Zeugnis in der Firma. Das war so ein schlechtes Zeugnis und es diente als Rechtfertigung für andere, nichts zu tun. Also zurück, toter Glaube gleich toter Mensch. Epheser 2, Vers 1 sagt, wir sind nicht tot, er hat uns auferweckt zum ewigen Leben. Johannes 3, Vers 16. Er hat uns auferweckt, wir haben ewiges Leben. Und so hat Gott uns lebendig gemacht und unsere Hände hat er auch lebendig gemacht, dass wir anpacken können, dass wir Werke tun können. Man kann es nicht pauschal sagen, wir haben Kranke, Alte, jeder hat seine Gaben woanders, aber es ist keiner ausgenommen, ist keiner aufgerufen, sich nicht zu bewegen. Jeder ist von Gott mit entsprechenden Gaben ausgerüstet. Manchmal ist es tatsächlich auch ein Telefonat. Also, Gott hat aus uns lebendige, ewige Menschen gemacht. Johannes 3, Vers 16 möchte ich nochmal darauf hinweisen. Nicht mit toten Werken, sondern in Verbindung, jetzt kommt was Entscheidendes, in Verbindung mit dem lebendigen Gott entspringen lebendige Werke. Das ist das Geheimnis. weil ich einem lebendigen Gott angehöre, werden meine Werke lebendig. Werde ich bewegt, weil ich weiß, dass Gott, wir bleiben beim Beispiel Matthias, weil ich weiß, dass Gott Matthias auserwählt hat und dass er sein Kind ist und dass ich da nicht einfach dran vorbeigehen kann an Matthias, weil ich weiß, dass er mich dahin haben will als sein Zeugnis und zu seiner Ehre und zur Erbauung von Matthias. Wenn du bei Matthias gehst, nach anderthalb Stunden, dann sagt er auch, willst du schon gehen? So sieht das aus. Und so will Gott uns bewegen, unsere Hände. Er sagt, Jakobus sagt, wenn du glaubst, dann wird das so sein. Dann entspringen aus deinem Glauben lebendige Werke. Nicht aus uns selbst heraus, weil wir uns so viel Mühe geben. Der Grund ist, dass er uns lebendig gemacht hat, dass Gott uns lebendig gemacht hat, dass Gott uns eine andere Sicht gegeben hat. Eine Sicht, die nicht in dieser Welt ausschließlich behaftet ist. Eine Sicht, die den Nächsten mit im Auge hat. Das ist der Sinn unseres Daseins. Das ist der Sinn unseres Daseins. Deshalb sind wir da. Deshalb leben wir. Warum leben wir? Dafür, um Gott zu ehren, dadurch, dass wir anderen Menschen helfen. Welchen Sinn hat das, wenn Uwe ein Großteil seiner Freizeit in unseren neuen Gemeinderäumen verbringt und die Wände abreißt und neue wieder aufbaut und andere auch da renovieren. Gerd rutscht auf die Knie rum und fließt die Toilette. Welchen Sinn hat das? Ich weiß gar nicht, wer alles da war am Freitag. Gabi war da, Heike war da und Monja. Monja war auch da. Welchen Sinn hat das denn? Der Sinn ist doch, dass wir das zu Gottes Ehre tun. Das ist der tiefere Sinn. Der oberflächliche Sinn ist natürlich auch, dass wir das Schöne haben. Das hat auch seinen Platz. Aber das ist ein Zeugnis für Gott. Gott bewegt unsere Hände und er schenkt uns die Kraft dazu. Unsere Jugend hat einen Umzug gefahren bei Larissa. Ich hoffe, dass ihr wisst, wer das ist. Warum macht Gott das? Warum hat Gott die Hände bewegt der Jugend? Warum machen die Jugend das denn? Zur Ehre Gottes als Zeugnis für den lebendigen Gott. Gott hat die Hände bewegt, nicht aus ihrer eigenen Kraft heraus. Gott hat ihre Hände bewegt. Warum haben wir die Kraft in der Hände? Warum ist Uwe ein Kerl wie ein Baum? Warum? Damit er sich in die Sonne legt? Nein! Um seine Kraft einzusetzen für den lebendigen Gott. Das ist der tiefere Sinn. Und Jakobus schreibt, es wird aus Glauben geschehen. Als die Jugend die Anfrage kam, ob sie umziehen würden, der Mann von Larissa glaubt nicht, der konnte das gar nicht fassen, dass das überhaupt jemand macht. Das ist ein lebendiges Zeugnis für einen lebendigen Gott. Und das entspringt aus Glauben heraus. Gott hat die Hände bewegt. Sonst hätte er uns einfach so Flächen hier alle dran machen können, die sich nicht bewegen, und wir hätten das einfach runter machen. Gott hätte da eine Lösung für gefunden, garantiert. Hätten vielleicht gar nicht mehr Essen brauchen. Gott hätte das gekonnt. Gar kein Problem. Warum? Warum ist das so? Warum machen wir das? Gott zu ehren. Dafür. Dafür können wir unsere Hände bewegen. Und es wird, sagt er, es wird aus Glauben geschehen. Das war mit dem Renovieren war nur ein Beispiel. Das bedeutet nicht, dass jeder renovieren muss. Aber wir sehen, wie zwingend Werke aus Glauben heraus entstehen. Das ist eine Gleichung. Der Mathematiker, haben wir Mathematiker, Marius ist ja fast ein Mathematiker, dass bei einem Gleich, wir kennen alle diesen Gleich in der Mathematik, dieses Gleiche, dass vorne die gleiche Wertigkeit wie hinten. Ist richtig, ja, Marius? Und das heißt, vorne steht Glaube, dann kommt gleich Werke. Das ist eine Gleichung, die zusammengestellt wird wie in der Mathe, wie in der Mathematik. Wir sehen das in den folgenden Versen. Das 18. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe die Werke. Zeig mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Hier ist das Gleichnis. Hier wird es gegenübergestellt. Jakobus stellt hier eine rhetorische Frage. Er sagt, was hast du für einen Glauben, der keine Werke hervorbringt? Was ist das für ein Glaube, der keine Werke hervorbringt? Die Frage ist heute schon fast unanständig, wenn wir sowas fragen. Heute wäre das fast unanständig, wenn wir sowas fragen würden. Weil wir in einer Zeit leben, wo wir sehr autonom sind, also sehr um uns selbst drehen und wo alles, was Glauben uns drumherum betrifft, als Privatsache angesehen wird. Aber es ist keine Privatsache. Unser Glauben ist keine Privatsache. Unser Glauben ist öffentlich. Zeugnis, ein öffentliches Zeugnis. Dass die Menschen in uns Gott erkennen. Öffentlicher Glaube. Sieht so aus, bleiben wir bei dem 18. Vers. Dann sieh dir meine Werke an, sagt er als Gegenpol, sieh dir meine Werke an und dann siehst du meinen Glauben. Du siehst nicht die Werke, sondern du siehst aus meinen Werken, dass ich glaube. Wir ziehen das Beispiel von dem Umzug wieder heran. Der Mann von Vanessa hat gesehen, Entschuldigung Vanessa, Entschuldigung. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Larissa. Von Larissa. Der Mann von Larissa hat gesehen, da arbeiten Kerle, junge Kerle aus ihrem Glauben heraus. Weil da ging es nicht um Geld, nicht um Ehre, ging es um gar nichts. Sondern sie haben es gemacht, ihnen zu dienen. Warum? Aus ihrem Glauben heraus. Und so konnten die sagen, das ist nonverbal geschehen. Sieh dir meine Werke an, lieber Mann, und erkenne daraus meinen Glauben. Das ist 100% schriftgemäß. 100%. So funktioniert das. Glaube wird Werke nach sich ziehen. Immer wieder der Hinweis, dass der Glaube, dass die Werke aus dem Glauben entspringen, nicht andersherum. Andersherum ist es bedenklich. Andersherum ist es unmöglich. Es hat überhaupt nichts mit Freiheit zu tun, wie wir letzte Woche gehört haben, wovon Niklas letzte Woche gesprochen hat. Also nur so rum. Die Werke entspringen dem Glauben. Weil unsere Werke retten uns nicht. Nur Glaube, es bleibt dabei. Aber der Glaube, sehen wir gleich noch, dem Werke folgen. Glaube allein nützt nichts. Vers 19, du glaubst, dass nur einer Gott ist. Also jetzt stellt Jakobus hier den Glauben überhaupt in Frage. Du glaubst, dass nur einer Gott ist. Das tust du recht. Ja, das ist so, sagt er. Und jetzt sagt er, ja, Glauben, das ist richtig, das ist so, dass nur einer Gott ist. Das ist viele, alle, eigentlich alle. Das tun auch die Dämonen. Sie glauben und zittern vor Furcht. Vor Furcht vor dem lebendigen Gott. Also der, so sagt Paulus, der Glaube alleine ist nicht der Kern ist nicht das Rettende. Glauben tun auch die, die ewig verdammt sind. Hier in dem Falle die Dämonen. Aber ein Glaube, ein lebendiger Glaube, das ist der Unterschied. Ein lebendiger Glaube an einen lebendigen Gott, der, wie ich das gerade gesagt habe, Werke nach sich ziehen wird, der rettet. Sodass aus einem toten Menschen ein lebendiger wird. Und aus toten Werken lebendige Werke werden. Sodass aus unseren toten und selbstsüchtigen Werken lebendige Werke werden. Zur Ehre Gottes und zum Zeugnis, zum Beleg, zum Beweis unseres Glaubens. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Vers 20. Der eitle Mensch sagt, ich glaube, hat aber keine Werke. Und er sagt, das ist nutzlos. Das ist ein eitler Mensch, der auf sich selbst baut, der in sich selbst genug hat, der auf sich selbst vertraut. Das ist der eitle Mensch, der demütigt sich nicht unter Gott und erkennt nicht und will nicht erkennen, dass er auf Gottes Hilfe angewiesen ist. Jetzt kommen wir noch nach einem Musterbeispiel von einem Menschen, nämlich Abraham, der geglaubt hat und wusste, dass er ohne Gottes Eingreifen nicht weiterkommt. Da sehen wir jetzt Glaube und Werke mustergültig nebeneinander gestellt. Abraham hat jetzt in diesem Musterbeispiel, in diesem Beispiel keinem anderen geholfen, aber er hat geglaubt und sich fest auf Gottes Zusagen verlassen und dann getan, was Gott von ihm wollte. Vers 21, ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und das war wirklicher, vollkommener Glaube. Abraham vertraute auf Gott und auf seine Allmacht. Das ist wirklicher Glaube, der Werke, in diesem Falle keine Hilfstat, aber eine Konsequenz nach sich zog. Und daran ließ sich der Glaube von Abraham, daran wurde der Glaube von Abraham geprüft, an diesem Werk. Weil es gab zig Gründe für Abraham, das nicht zu tun. Isaak, wo er so lange drauf gewartet hat, auf Isaak, der sollte geopfert werden. Der sagt, Gott, du hast mir doch versprochen, dass der Segen auf Israel liegen wird. Aus Israel soll eine ganze Nation entstehen, soll doch werden wie Sand am Meer die Nachkommenschaft in Isaak. Das kann ich doch gar nicht machen. Und was? Gott hatte gesagt, doch Abraham, opfer mir den Isaak. Ich will den Isaak haben. Und was war das? Das war das Werk. Das Werk, der Glaube bestand darin, dass er vertraut hat, dass Gott eine Lösung findet. Lesen wir im Hebräerbrief. Und das Werk bestand darin, dass er es getan hat. Das ist ein ganz großes Zeugnis, ein ganz großes Hilfe für uns. Dass wir darauf vertrauen, dass Gott das, was er tut, auch tatsächlich, das, was er sagt, auch tatsächlich macht. Ich glaube, dass wir das jede Woche neu lernen müssen. Dass Gott das jede Woche neu schenkt, dass wir das lernen, zu glauben, zu vertrauen auf Gott und daraus handeln. Aus unserem Vertrauen, aus Gott heraus. Und das ist ein Glauben, der trägt. Das ist wirklicher Glaube. Wir müssen uns mal fragen, was sonst unseren Glauben beweisen würde, wenn nicht das, dass wir darauf vertrauen, dass Gott das tut, was er sagt. Abraham vertraute auf Gott und auf seine Allmacht. Abraham hat gedacht, jetzt ist Schluss. Jetzt muss ich Isaak umbringen und jetzt ist vorbei. Und hat trotzdem auf Gott vertraut. Vielleicht hat er gedacht, der wird ihn wieder erwecken. Der hat meine Sarah mit 99 Jahren fruchtbar werden lassen wieder, dass sie ein Kind kriegte. Der wird auch vielleicht den toten Isaak wieder erwecken. Ich weiß nicht, was er gedacht hat. Aber das Vertrauen, das war da auf Gott. Und dieses Vertrauen, das macht ihn gerecht. Das war wirklicher Glaube, das Vertrauen auf Gott. Und die Schrift wurde erfüllt, Vers 23, welche sagte, Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Vers 24, ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Also da kommt nochmal der spannende Satz und nochmal der Hinweis daraus, dass der Glaube gemeint ist, dem die Werke folgen werden. Das ist nur andersrum, nur der Umkehrschluss. Werke alleine rechtfertigen nicht. Wir sehen Mutter Teresa, die ist jetzt auch schon einige Jahre tot, die ihr ganzes Leben geopfert hat für die Armen. Die Mutter der Armen in Afrika wurde die genannt. Und die Werke retten sie nicht, wenn sie keinen Glauben hatte. Wenn sie keinen Glauben hatte, retten sie die Werke nicht. Aber ein Glaube, der Werke hervorbringt, der rettet und rechtfertigt. Wir haben das im Jakobusbrief sofort noch ein Beispiel in den nächsten beiden Versen. Ist nicht ebenso auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einen anderen Weg hinaus ließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Ein toter Mensch, von einem toten Mensch können wir keine Reaktionen erwarten. Und zum Schluss fragen wir uns, welchen Glauben hast du? Frage ich mich und euch, welchen Glauben hast du? Hast du einen Glauben, der auf Gott vertraut, auf das der Werke hervorbringt, der eine Tat hervorbringt, wenn Gott dir sagt, mach das und du siehst keine Lösung und du machst es trotzdem, weil du vertraust auf Gott? Das ist auch ein Werk. So wie wir es von Abraham gelesen haben und wie wir es auch von Rahab hier gelesen haben. Wir kommen da gleich ganz kurz nochmal eben zu. Deshalb nochmal die Frage, welchen Glauben hast du? Hast du einen toten Glauben, der keine Auswirkungen hat? Der dein Herz nicht bewegt und deine Hände nicht bewegt? Hast du so einen Glauben? Dann ist er nutzlos. Hast du einen lebendigen Glauben, der unsere Hände bewegt, unsere Herzen bewegt, unser Vertrauen herausfordert, der fest darauf baut und was Gott zusagt, das hält er gewiss? Hast du den lebendigen Glauben, der rettet? Der Glaube wird nicht nur in einem Bekenntnis sichtbar, sondern ein Glaube wird sichtbar in Wort und in Tat. Haben wir schon gelesen, Jakobus 1, Vers 25. Die Hure Rahab hat die Botschafter, die Kundschafter gerettet. Und dadurch wurde sie gerettet. In Hebräer 11, 31 lesen wir, durch Glauben kam Rahab die Hure nicht mit den Ungehorsamen um, da sie die Kundschaft da in Frieden aufgenommen hatte. Der Glaube hat sie gerettet. Die Tat war, sie hat die Kundschafter vorne reingelassen, hinten wieder raus. Und wir sehen, welch ein Segen auf dem lebendigen Glauben liegt, der auch zugleich Werke hervorbringt. Der Segen für unsere Nächsten und auch für uns selbst. Bei Rahab ging der Segen über Generationen. Durch ihren Glauben wurde ihre Nachkommenschaft über Generationen gesegnet. Durch diese für uns vermeintlich einfache Tat. Lesen wir Josua 6, Vers 25, so ließ Josua die Hure Rahab und das Haus ihres Vaters sowie alles, was zu ihr gehörte, am Leben. Und sie wohnte mitten in Israel bis zum heutigen Tag, weil sie die Boten versteckte, die Josua gesandt hatte, um Jericho auszukundschaften. Lest das mal durch in Josua. Josua 6, Vers 25. Das ist Glaube und Tat. Und daraus entspringt die Rettung und der Segen Gottes aus Glauben und Tat. Lasst uns das fragen, wo unserem Glauben keine Tat folgt. Da muss sich jeder fragen. Ich ganz vorneweg, ich zeige nicht mit dem Finger auf irgendjemand. Ich bin ganz vorneweg, der das prüfen muss. Auch insbesondere mit dem Gang nach Matthias. Also, wir gucken uns nochmal zwei Minuten nehmen an, was mit Rahab war. So ließ Josua die Hure Rahab und das Haus ihres Vaters sowie alles, was zu ihr gehörte, am Leben. Also die Rettung vor dem Schwert. Ganz praktisch. Das hat Gott sofort geschenkt. Sofort. Sofort. Auf der Stelle. Und so, und dann geht's weiter. Der Segen, und sie wohnte mitten in Israel bis zum heutigen Tag. So immer noch. Nur durch die eine Tat. Weil sie vertraut hat. Weil sie dem lebendigen Gott vertraut hat. Bis zum heutigen Tag. Weil sie die Boten versteckte, die Josua gesandt hatte, um Jericho auszukundschaften. Das war alles. Es war eine Frau, die konsequent gehört. Glaube, Werke, Segen. Und schließe mit einer Frage, die den Umkehrschluss macht. Glaubst du schon? Oder tust du nur? Das ist die nächste Gefahr. Glaubst du? Oder tust du nur? Versteht? Kommen die Werke aus deinem Glauben? Oder hast du nur Werke und toten Glauben? Damit schließe ich für heute und lass uns darauf vertrauen. Auch am Beispiel der Hure Rahab, welchen Segen Gott für uns vorbereitet hat, wenn wir wirklichen lebendigen Glauben haben, wenn wir fest glauben, der sich darin zeigt, dass unserem Glauben auch Taten folgen, dass unserem Glauben, dass unser Glaube nicht nur theoretisch ist, sondern besteht in Wort und in Tat. Und da sind wir alle heute Morgen aufgerufen, alle Mann umzukehren. Alle Mann. Dass wir uns überprüfen, wie lebendig unser Glaube ist und wo, an welchen Stellen unsere Taten ausbleiben. Wir alle fehlen oft, schreibt Jakobus. Wir alle machen Fehler. Das ist nicht damit gemeint. Aber das feste Vertrauen, dass aus unserem Glauben Taten Taten erweckt werden. Dafür haben wir unsere Hände, dafür haben wir unsere Entscheidungsmöglichkeit, dafür haben wir unseren Kopf, das sagen, ich vertraue darauf, dass Jesus mich durchträgt, obwohl alles dagegen spricht. Und dieser Glaube, der trägt durch. Dieser Glaube, der ehrt unseren Herrn, weil die Menschen um uns herum werden sehen, der oder die baut auf den lebendigen Gott und ist gesegnet mit allem, was Gott in den Händen hält. Ich kenne so Leute und ich möchte viel mehr davon in meinem eigenen Leben haben. Ich hoffe, ihr auch. Amen.